Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Heute mein Kollege Thomas Schlag. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Thomas, wir haben uns hier im Podcast schon mal getroffen, aber damals digital. Das war während Covid.
Oh ja.
Stimmt's?
Das ist wahr, ja. Und ich habe es schon in Erinnerung ganz anders als alleine schon jetzt den Anfang hier.
Das ist spannend, aber darauf wollten wir ja auch heute tatsächlich noch zu sprechen kommen. Thomas Schlag ist mein Kollege hier an der Fakultät. Und zwar ist er einerseits praktischer Theologe, aber er ist auch der Mann nicht fürs Grobe, sondern fürs Digitale, weil er nämlich den universitären Forschungsschwerpunkt Digital Religions leitet. Jetzt Digitalisierung, würdest du auch sagen, ohne Menschen geht nicht, oder?
Ja, also ohne Menschen, klar. Wir sind Produzenten, wir sind Konsumenten der Digitalisierung, wir sind Schöpfer und irgendwie auch Geschöpfe gleichzeitig. Klar, ohne Menschen geht's in keinem Fall.
Gibt's Religion ohne Menschen?
Nein, ich glaube, das ist auch hochgradig akteursbezogen und da spielen immer mehrere Akteure und Akteurinnen eine Rolle. Ja.
Ah, und gibt's Gott ohne Menschen?
Nein, also ich glaube tatsächlich, dass sich die, wenn wir mal das Ganze in einer Form der Relationalität sehen, Religion auch als ein relationales Phänomen, dann gibt es möglicherweise auch Gott nicht ohne Menschen. Eine große theologische Debatte über viele Jahrhunderte.
Ich glaube, Gott ist auf die Menschen angewiesen. Mir wird ganz unheimlich, wenn du mich so anschaust. Wir sitzen nämlich jetzt tatsächlich hier leibhaft in unserer Nonnengruft zusammen wieder mit Andi Gredig.
Hallo.
Und wir hatten uns vorher verabredet, dass wir sprechen über die Unterschiede zwischen digitaler Präsenz beziehungsweise digitalem Zusammenkommen und eben dem leibhaften, so wie jetzt. Und du hast eine ganze Reihe von Sachen auch mitgebracht. Vielleicht steigen wir eher da ein.
As you like, ja. Wir haben uns ja mal verständigt auf die Frage, gibt es oder wie sieht eigentlich Kontakt aus? Gibt es reale Kontakte im Digitalen?
Mhm.
Was ja eine spannende Frage ist, weil jetzt an vielen Stellen man sagen kann, das Digitale erfüllt irgendwie so eine Funktion, dass sie ja Kontakt ermöglicht. Es gibt sogar Face-to-Face-Begegnungen über Zoom und alles Mögliche. Also eigentlich könnte man sagen, da ist ja ganz viel möglich. Und,
aber das bestreitet ja auch niemand, oder? Das, wo wir uns gleichzeitig einig waren, ist, dass es das andere nicht ersetzt. Und das zeigen inzwischen auch Studien. Also Online-Gottesdienste sind für viele Menschen großartig, Online-Tempelbesuche auch. Aber damit sind die realen Besuche im Tempel, in der Moschee, in der Kirche oder das reale Treffen, so wie jetzt hier bei uns, nicht völlig obsolet geworden. Und das ist ja spannend, warum nicht? Also worin liegt der Unterschied?
Ja, na, ich glaube, man muss noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was passiert da eigentlich? Du hast völlig recht, man ist sich eigentlich darüber einig, dass das eine das andere nicht ersetzt, das Digitale, das sozusagen Reale oder Leibhaftige nicht ersetzt. Aber es sind so Aushandlungsprozesse. Das heißt, es ist keineswegs ganz klar, welchen Status oder welche Bedeutung misst man den digitalen Dingen zu? Manche sagen, es ersetzt fast alles. Andere sagen, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Realleiblichen. Also insofern ist, glaube ich, die interessante Debatte, wie schätzt man das Digitale ein im Blick darauf, wie viel Geltung oder Bedeutung misst man ihm zu? Und das sind heiße Debatten. Also wenn man schon alleine sieht, jetzt im kirchlichen Kontext Abendmahl. Wir haben uns so digitale Taufen auch angeguckt. Mhm. Das wäre auch mal ein Beispiel dann mit dem Bild nachher. Und da gibt es schon durchaus Debatten, dass manche sagen, das geht überhaupt nicht. Das ist so jenseitig entfernt von aller realen Präsenz im Sakrament, im kirchlichen Handeln, dass man da eigentlich sagen muss, das ist sozusagen eine Form, die so gar nicht geht. Und andere sagen, nö, das ist für mich durchaus in gewissem Sinne etwas, womit ich mich erstmal begnügen kann.
Aber wie würde sich denn eine digitale Taufe finde ich jetzt spontan auch schwer vorstellbar.
Sollte man meinen, ja.
Wie funktioniert das?
Also wir haben in einer kleinen Forschungsgruppe in unserem universitären Forschungsschwerpunkt eigentlich angefangen mit der Frage, wie sehen Relationen und Resonanzen im Netz aus? Und dann haben wir uns mal so auf die Spur gemacht und überlegt, was könnten wir da mal untersuchen, damit man so ein bisschen sieht, eben wie funktionieren diese Beziehungen. Und wir sind tatsächlich auf digitale Taufen gestoßen. Jetzt kann man sagen, hä, was ist das? Und jetzt gibt es unterschiedliche Formen, aber es gibt tatsächlich Taufen im Metaverse. Also es gibt eine eigene, es gibt mehrere, aber eine große Metaverse-Church, VR-Church in den USA. Und die bieten nicht nur Taufen an, sondern die zeichnen die auch auf.
Also VR, Virtual Reality Church.
Das heißt,
es ist eine Kirche,
genau,
die ausschließlich im Internet existiert.
Absolut, genau. Die haben ihre eigenen Webauftritt natürlich. Das sind 5, 6 verschiedene, interessanterweise ausgebildete Pastorinnen und Pastoren. Und die bieten ausschließlich immersive Formen von Gottesdienst an und eben auch von Taufen.
Immersiv?
Immersiv heißt in dem Fall, es ist eigentlich eine Form, in der etwas sich abbildet und abspielt, nur im digitalen Raum.
Wo ist der Unterschied jetzt zum Fernsehgottesdienst?
Der besteht eben darin, dass das ist auch dieses, ich muss es zeigen, wir können es ja den Zuhörern auch erklären. Schau mal hier, das ist also ein Bild aus diesem, ein Screenshot aus diesem Video, in dem die mal so eine digitale Taufe gezeigt haben. Und man sieht hier das Metaversum, das ist also so eine Landschaft, die hier digital gezeichnet wird mit Bergen und so weiter. Und dann gibt es hier in der Mitte so eine Art Taufbecken.
Und Taufbecken ist gut, das ist ja ein Pool, ein Taufpool.
Ja, genau. Und dann drumherum gibt es eine Galerie, das heißt, da sitzen verschiedene, jetzt würde man normalerweise sagen Menschen. Aber das Ganze besteht nun darin, dass hier tatsächlich ganz häufig Avatare auftreten. Also das heißt, Menschen, die hier teilnehmen, entweder als Gemeinde, würde ich jetzt mal sagen, oder als Täufling oder als der Taufende, sind natürlich jetzt nicht in der real menschlichen Gestalt da, sondern sie sind avataristisch abgebildet. Aber das Interessante an diesem Vorgang ist, du siehst dann tatsächlich, wie dieser Täufling untergetaucht wird, und was das Sprachprogramm angeht, ist das völlig klassisch. Das heißt, es wird getauft auf den Namen Gottes, des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Du findest Referenzen auf die Stellen im Römerbrief und auf die Johannestaufe und so weiter. Das heißt, das ganze Programm in diesem Metaversum ist quasi geframed über eine sehr klassische Form eines Taufaktes. Und für uns war jetzt interessant, und das ist der Unterschied zum Fernsehgottesdienst, dass es hier eine hohe sozusagen Reziprozität gibt zwischen den Taufenden und denen, die getauft werden. Das heißt, man hört den Täufling sprechen, man hört eben nicht nur den Taufenden, man sieht hier den Taufvollzug, den Akt, und die Gemeinde sendet während des Taufens so kleine Herz-Emojis in die Luft. Ja? Also auch die nehmen an dem Vorgang teil. Und das fanden wir interessant. Also insofern, es ist eben nicht nur eine Form der Passivität, sondern es ist eine Form der hohen Aktivität und Kreativität. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das real? Was passiert da? Ist das eine Taufe? Es gibt ja offensichtlich keinen materialen Vollzug. Es gibt kein Wasser, jedenfalls nichts, was da die Berührung ausmacht. Aber das Wortprogramm ist da.
Ist sozusagen das Problem jetzt aus theologischer Seite, dass man sagt, da war kein Wasser vorhanden, weil man die Vorstellung hat, eigentlich ist es doch irgendwie was Magisches, und wenn da kein Wasser ist, dann nicht echte Taufe? Oder wo ist das Problem?
Naja, also ich weiß noch gar nicht, Problem für uns war interessant, also diese kleine Forschungsgruppe, wir hatten 2 systematische Theologen, 2 praktische Theologen und 1 Religionswissenschaftler. Und wir haben gesagt, wir gucken uns mal dieses Phänomen aus unserer je eigenen Perspektive an. Und das Interessante war, dass wir zu völlig unterschiedlichen Perspektiven gekommen sind, weil natürlich die Deutung dessen, was da stattfindet, eine sehr unterschiedliche ist. Die systematischen Theologinnen und Theologen haben natürlich argumentiert von einer bestimmten Leibpräsenz des Wortes und auch des Wassers als materiellem Zeichen dessen, was hier als Gnade Gottes zum Ausdruck gebracht wird, und sagen, hier braucht es eigentlich so etwas wie eine Materialität, die im Digitalen nicht vorhanden ist und nicht ersetzbar ist. Die Gemeinde ist irgendwie auch ein bisschen creepy, es ist hohe Anonymität, es gibt, sind die Avatare eigentlich Personen und so, all diese Fragen. Während der Religionswissenschaftler zum Beispiel sagte, naja, wir gucken uns das mal mit Homi Baba an unter dem Aspekt der Hybridität des Rituals und der Macht, die hier ausgeübt wird. Andere Perspektive. Die praktischen Theologen kamen daher und sagten, na, lass uns doch mal überlegen, was für Bedürfnisse werden hier artikuliert von denen, die zu einer solchen Taufe aufbrechen.
Also die sich selber taufen lassen, genau. Und wie erfahren die die Taufe
und warum machen die das überhaupt? Und wir haben bei einer Recherche dieser VR-Church festgestellt, dass es offensichtlich nicht wenige gibt, die da teilnehmen, auch an den regulären Gottesdiensten, weil sie nicht mobil sind, weil sie zum Beispiel behindert sind und die gar keinen Weg in eine reale Kirche finden würden.
Ich sag ja Fernsehgottesdienst.
Ja, genau. Aber jedenfalls so ein Bedürfnis, sich dann taufen zu lassen, guckt man vielleicht praktisch theologisch jetzt nicht nur an als unter dem Aspekt, ist das jetzt dogmatisch legitim, sondern gibt es sowas wie eine Legitimität, die im Bedürfnis oder in der, ja, in so der Frage, was brauchen Menschen jetzt im Moment eigentlich liegt. Und insofern sind da schon mal sehr unterschiedliche Perspektiven auf ein Phänomen da, was super interessant ist. Und wie man es dann am Schluss bewertet, das ist dann die nächste Frage. Aber erstmal zu sagen, da ist offensichtlich ein Phänomen im Gange, was dann so ein bisschen Passport Toto steht für die Frage, um da auf den Anfang zurückzukommen, was ist eigentlich im Digitalen jetzt neu und wo sind die Herausforderungen oder wo sind auch die Probleme, die da entstehen können?
Wenn ich dir so zuhöre, ist aber das größte Problem dann eher auf einer dogmatischen Ebene, also auf dem, was gilt sozusagen theologisch, also inwiefern stelle ich mir eine rituelle Handlung oder eine Präsenz, ja, bei der Taufe würde man dann sagen, Gottes oder des Heiligen Geistes tatsächlich als etwas Materielles vor Ort stattfindendes vor.
Total, ja. Das hatten wir, die Debatten hatten wir ja beim Abendmahl, beim digitalen Abendmahl. Und da sind natürlich ist eine bestimmte Spielart der dogmatischen Theologie sehr stark reingegangen und hat gesagt, das geht nicht. Also wir können nicht die Materialität sozusagen aufgeben und diesen Anlass komplett ins Digitale verlagern. Dahinter stehen bestimmte dogmatische Vorentscheidungen, die auch zu tun haben mit einer bestimmten Vorstellung dessen, was denn hier Substanz sein soll und was hier, das sind die alten Auseinandersetzungen um die Frage des Sakramentes.
Das finde ich wirklich sehr erstaunlich, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, also weil dann ist ja plötzlich doch die Vorstellung, dass der Heilige Geist eine Substanz ist, die im Hier und Jetzt quasi materialisiert ist.
Ja. So wurde die Debatte zum Teil geführt. Es gab einzelne Landeskirchen, ich weiß, die Württembergische Landeskirche, die wollte sogar per Bischofsdekret das digitale Abendmahl verbieten. Aus genau diesen Gründen. Da würde sozusagen nicht die Reinform praktiziert werden. Und das hat zu großen Debatten geführt, die interessanterweise bis dahin führten, dass dann die Württembergische Landeskirche gerade gesagt hat, wir müssen wenigstens einen gewissen Standard setzen und die haben eine Liturgie fürs digitale Abendmahl entwickelt als Agentenform. Also das ist aber ein sehr spannender Vorgang, weil dann eine Institution versucht, die Autorität und die Deutungsmacht zurückzugewinnen. Aber dahinter steht ein sozusagen ein sehr starkes Verständnis dessen, was denn die Realität der Sakramentalie im Blick auf die vorhandene Substanz angeht.
Ja, also war unglaublich materiell. Das finde ich erstaunlich. Mhm. Ich hätte eher gedacht, dass man das Problem da sieht, dass die Menschen, die daran teilnehmen, eine andere Erfahrung machen. Aber da kommt jetzt wahrscheinlich bei mir eher diejenige, die an Ritualen interessiert ist, also die ritualtheoretische Religionswissenschaftlerin durch, dass es sicherlich eine andere Erfahrung ist, ob ich an meinem Körper nasses Wasser spüre, ob ich mich in einem Raum, also einem nicht virtuellen Raum befinde oder ob ich in einem virtuellen Raum, also einerseits mich ja auch zu Hause im Wohnzimmer bin ich ja, sitze ich ja vor dem Bildschirm einerseits und gleichzeitig das, was wirklich passiert vor meinen Augen, ist in einem virtuellen Raum. Also ich muss wie so diesen Übertrag machen und ich hätte gedacht, dass das quasi eher problematisiert wird.
Nee, das war eigentlich nicht das Zentrum der kritischen Rückmeldungen.
Auch von euch praktischen Theologen nicht.
Naja, also es ist ja so, dass man auch sagen muss oder zumindest die Frage stellen muss, inwiefern nicht auch ein virtueller Raum Relationalität eröffnet. Also man
vielleicht
geht ja,
musst du dazu dann noch mal kurz was sagen. Also, was meinst du damit?
Das hat jetzt eben auch in dem kleinen Projekt, aber das ist auch im Moment so die große Diskussion, hat uns das sehr beschäftigt, nämlich die Frage, wie bestimmen wir eigentlich den Raum, in dem ein bestimmtes Ritual stattfindet? Und jetzt kann man sagen, es gibt eigentlich einen klassischen Raum, das ist zum Beispiel eine Kirche oder eben ein Setting, in dem die Personen anwesend sind. Das ist so die sehr klassische Form. Wenn man aber Raum relational denkt und sagt, eigentlich entsteht die Bedeutung eines Raumes erst durch das, was in dem Raum passiert, dann könnte man durchaus sagen, auch der virtuelle Raum hat diese Relationalität. Und dann ist es gar nicht mehr so klar, dass da nicht auch sich sehr Entscheidendes ereignen kann. Selbst bei einem Fernsehgottesdienst, wo Leute ja zwar dann davor sitzen und nicht interagieren, aber es ist ja, es passiert ja was. Es gibt ja eben diese Resonanz. Und insofern bin ich so, zumindest finde ich es eine interessante Debatte. Ich bin da auch, man muss sehr genau auf den Einzelfall schauen, aber erstmal würde ich sagen, als Phänomen ist es interessant, dass offensichtlich Menschen sich im wahrsten Sinne des Wortes hingezogen fühlen zu so einem Angebot, das nicht den klassischen Angebotsformen entspricht, aber für sie eine ganz, ganz hohe Bedeutung hat. Also es gibt dann so Credentials in dieser Videosequenz, wo die Leute wirklich sehr berührt darüber berichten, was diese Taufe jetzt für sie bedeutet. Es ist hochinteressant. Und von dort her angeguckt, praktisch theologisch, finde ich, muss man das sehr, sehr ernst nehmen, was da passiert.
Aber gibt es denn da auch zum Beispiel, dass die das dann zu Hause quasi physisch noch vollziehen? Also weiß man dann, dass die selber Wasser noch irgendwie ins Spiel bringen oder so?
Wir haben es gesucht, weil es gibt, wir unterscheiden eigentlich so, oder haben in der kleinen Studie unterschieden, 5 verschiedene Formen von Taufe. Die immersive ist, wo wirklich alles sozusagen in diesem Raum stattfindet. Und die physische ist die klassische. Und dazwischen gibt es aber noch mehrere Zwischenformen. Eine Zwischenform ist einfach die, dass eine Taufe in der Kirche stattfindet und es sitzt irgendeine Tante in Australien, sitzt dann sozusagen vor dem Laptop und guckt. Das ist also. Und wir haben wirklich lange gesucht, ob es eine Form gibt, wie beim Abendmahl, wo es ja digital auch möglich war. Leute haben sich ihr Brot und ihren Wein oder was auch immer selber gegeben, ob wir was gefunden haben, wo Leute sich in dem Zusammenhang selber besprenkelt oder so, haben wir nicht gefunden. Also da gibt es offensichtlich eine Grenze aus guten
oder
Gründen.
Oder das Bedürfnis nicht mehr.
Ja,
aber das ist wahrscheinlich ein weites Feld.
Aber eben, es zeigt nochmal so, dass diese ganzen digitalen Möglichkeiten ganz häufig mit so, eben ohnehin mit Aushandlungsprozessen zu tun haben, aber auch mit so fließenden Formen, wo man nicht mehr genau sagen kann, was ist jetzt eigentlich Leiblichkeit? Auch vom Computer sind Menschen ja leiblich. Die sind ja nicht auf einmal selber Avatare.
Trotzdem hast du aber vorhin schon gleich gesagt, das macht einen Unterschied, ob wir damals uns während der Covid-Zeit beide vor dem Bildschirm gesehen haben oder ob wir jetzt, theoretisch könnte ich dir irgendwie hier ans Schienbein treten.
Ja,
also würde ich natürlich nicht machen.
Ja. Also, eben, das
was
ist ja
der Unterschied?
Ich weiß nicht, ob man den so ganz klar fassen kann und abgrenzen kann. Ich glaube, es hängt sehr davon ab, dass wie Menschen für sich bestimmen, worin dieser Unterschied liegt. Also ich glaube, man kann es nicht generalisieren. Für manche ist es vielleicht in Ordnung zu sagen, mir genügt dieser digitale Kontakt, der erfüllt für mich alles, was es braucht. Mhm. Andere sagen, es ist unmöglich. Also ich glaube, es ist sehr stark auf der Rezeptionsebene, dass man sagen kann, was macht den Unterschied? Und der fällt unterschiedlich aus, ganz offenkundig.
Und habt ihr denn da eine Verbindung zu Alter irgendwie noch? Also dass junge Leute das jetzt eher, dass denen das eher genügt und Ältere sagen eher, oder konntet ihr da nicht?
Das haben wir jetzt, wir haben auch in dem Fall jetzt die Nutzer nicht näher angeguckt. Man hätte jetzt gucken müssen, ob man die überhaupt zu fassen bekommt und interviewen kann. Das kann man eben auch über diese Avatare kann man das nicht sagen, was das für eine Gruppe ist. Man hat keine Identitäten. Das ist auch einer der, interessanterweise, der dogmatisch.
Der Vorteile für viele Menschen.
Ja, für viele Menschen ist ein Vorteil. Dogmatisch, theologisch gesprochen, hat es auch sozusagen Unbehagen ausgelöst, weil, und das kann ich ein Stück weit verstehen, das dogmatische Argument natürlich lautet, die Taufe ist eine Taufe als Person und durch Personen. Und in dem Moment, wo Avatare auftreten, muss man sich fragen, was ist das für eine Form von Person? Ist es nur eine Maske, so wie es der Begriff der Person eigentlich meint? Das heißt, ist dann eine Anonymität im Raum, die sich tatsächlich mit der Zusage der Taufe dann eigentlich nicht mehr verbinden lässt? Wen spreche ich an? Also wenn jemand als Avatar auftritt, viele so als Comicfiguren, die geben sich dann so ein Äußeres. Was ist das? Also von daher stellen sich so die Fragen nach Identität, Authentizität, Aber dass da Bedürfnisse im Raum sind, finde ich schon hochinteressant.
Ja. Also ich würde dich gleich gerne noch was anderes fragen, einen kleinen Sprung machen, aber nur um es nochmal für mich zu begreifen. Also es gibt die Möglichkeit, Mitglied in dieser virtuellen Kirche zu sein. Ich kann mich da dann anmelden, sicher auch online. Ich würde gerne getauft werden und dann findet innerhalb dieses virtuellen Raumes ein Ritual statt, genau, in dem ich als Avatar auftauche. Welche Gestalt ich mir dann gebe, ist mir überlassen. Also das kann eine junge Schönheit von 20 Jahren sein, das kann auch Minnie Maus sein oder ein alter Herr. Und die Pastoren und Pastorinnen, die ebenfalls als Avatare agieren, die sind aber hinter denen stehen so oder die sind geleitet quasi durch tatsächlich existierende Pfarrerinnen und Pfarrer.
Genau, also auf der Homepage dieser VR-Church sieht man auch die tatsächlich, die machen ihre Identität klar. Du siehst die Realperson und du siehst den Avatar.
Ja.
Also das heißt, wer dich dann tauft, das weißt du. Da gibt es eine reale Person dahinter.
Sie wissen aber nicht, wer ich bin.
Nein. Ja. Nein, du kannst da camouflagemäßig auftreten. Ja. Das ist richtig. Ja.
Ja, und das bringt dann nochmal eine andere Dimension auch in diese Frage der Relationalität. Aber das, was das ist die eine Ebene, die andere Ebene, die diskutiert wurde unter den Theologinnen und Theologen, war die Frage, inwiefern eine Präsenz des Heiligen Geistes, die ja jetzt in der christlichen Tradition das entscheidende Merkmal einer christlichen Taufe ist, inwieweit das virtuell möglich ist oder inwieweit das quasi nur innerhalb eines ausschließlich realen Raumes stattfindet.
Das ist tatsächlich so. Ja. Wobei diese VR-Pastoren dem schon so ein Stück weit entgegengehen, dass sie sagen, sie erläutern, warum sie die digitale Taufe auch für biblisch grundiert halten. Es ist ohnehin eher so, hat so einen evangelikalen Touch. Und sie sagen, naja, wir haben ja eben auch die Traditionen biblisch der Geisttaufe. Es muss nicht notwendigerweise die Wassertaufe sein. Also sie sagen nicht von vornherein, wir hintergehen da irgendwie eine biblische Tradition. Im Gegenteil, knüpfen auch an, nochmal irgendwie so an eine Moses-Tradition, dass es auch eine Begleitung gibt durch die Wolke oder durch eine Form der Präsenz in dieser Feuersäule und so weiter, wo sie sagen, das sind eigentlich auch taufähnliche oder begleitungsbedeutsame Phänomene. Und so nach dem Motto, wir wissen, was wir tun. Also wir widersprechen sozusagen nicht der biblischen Tradition, aber es muss nicht notwendigerweise mit Wasser sein. Ja. Es gibt andere Formen dieser Präsenzzusage. Was sehr spannend ist. Also sie denken da durchaus, es ist nicht einfach willkürlich. Und wie gesagt, die Referenzen, die da biblisch aufgerufen werden, das macht alles erstmal durchaus Sinn.
Das ist jetzt relativ weit weg, könnte man sagen, virtuell nicht, aber in den USA ist das Ganze sozusagen verortet. Bevor wir hier die Mikrofone angestellt haben, hast du erzählt, du warst gerade in Basel bei einem ziemlich breiten Angebot, was man eher jetzt als esoterisch, spirituell, New Age-Szene beschreiben würde. Gab es da auch solche Phänomene, dass man umsteigt aufs Digitale?
Ja, also das ist natürlich ein weites Feld. Also es war dieser Kongress, Find Your Flow hieß das. Das ist ja auch schon irgendwie so als Titel interessant. Dann gibt's eben da ein großes Unternehmen, die heißen, glaube ich, Unify oder so ähnlich in Basel. Und die haben es geschafft, an diesem Wochenende die St. Jakobshalle mit 10.500 Menschen komplett zu füllen. Und im Halbstundentakt sind unterschiedliche Menschen aufgetreten und haben vom Coach bis zum buddhistischen Mönch und haben zum Teil auch Rituale durchgeführt mit diesem Publikum. Hochinteressant, das zu beobachten und zu sehen, was da passiert. Das Publikum war, 90% waren Frauen, ich würde sagen so im Alter zwischen 20 und 50, also auch eine ganz interessante Zielgruppe. Und es gab dann um diese Haupthalle herum ganz viele Angebote, wo man noch so seine eigenen Powerstrukturen und alles dann irgendwie ergründen konnte für viel Geld, für viel, viel Geld und so. Und das Interessante ist tatsächlich, ich habe dann immer so ein bisschen recherchiert bei diesen Sprechern, die sind alle digital brutal unterwegs. Die machen Online-Coachings, die verkaufen ihre Sachen, die machen Podcasts. Einer dieser Coaches hat Podcast-Follower 800.000.
Da sind wir noch nicht ganz, aber bald.
Nee, wir sind auf dem Weg dahin. Ich weiß nicht, ob man da mal sein wird, wie auch immer. Aber ich fand es als Beobachter, fand ich es hochinteressant. interessant, auch zu sehen, was da offensichtlich für Bedürfnisse auch abgeholt werden oder bedient werden oder wie auch immer. Und diese Mischung aus Präsenz jetzt auf der Bühne und diesem wahnsinnig intensiven digitalen Angebot, in dem die da alle auch noch auftauchen, das ist schon eine spezielle Mischung.
Aber das spricht ja eigentlich wieder dafür, dass diese Präsenz doch noch mal was anderes ist. Weil wenn die alle digital unterwegs sind, heißt es offensichtlich nicht, dass die Followerinnen nicht dennoch konkret in die Halle kommen würden.
Ja, ja.
Und das kostet ja auch Eintritt.
Genau, genau.
Also es ist
Es ist beides.
Es ist offensichtlich beides. Spannend, dass beides seine eigene Attraktivität hat und das eine für viele Menschen jedenfalls nicht das andere damit uninteressant macht.
Genau, genau. Also es gab die eine Person, Rüdiger Dahlke, der hat da in der Steiermark so sein eigenes Zentrum und der tauchte da auch auf und mit unter großem Jubel, also hat wirklich millionenfache Bücherverkäufe und bietet permanent durchs Jahr hindurch Online-Meditationen an. Das heißt, da sind die quasi permanent als Follower, sage ich jetzt mal, nutzen diese Angebote, lassen da von ihm sich meditativ auch irgendwie, was weiß ich, orientieren. Das ist also die Mischung macht. Und klar, die wollen die Leute dann auch mal auf der Bühne sehen und das hat man sofort gemerkt, als der auftauchte, das war so wie die, wie so eine Erleuchtungsgeschichte.
Das ist was völlig anderes offensichtlich, ob ich Rüdiger Dahlke, wenn ich ihn großartig finde, leibhaftig auf der Bühne sehe und dann in Jubel ausbreche oder ob ich ihn nur auf dem Bildschirm sehe, was ich ja jederzeit tun kann. Mhm. Und das ist eben bei Operndiven zum Beispiel auch so. Mhm. Mhm. Also deshalb finde ich das eigentlich schon interessant. Aber unsere Zeit ist ja längst rum. Ich möchte übrigens unbedingt, dass wir nochmal zusammen einen Podcast machen über dieses Thema Säkularität. Das schließt sich so ein bisschen an das, was du in Basel jetzt beobachtet hast. Aber vielleicht zum Abschluss. Mhm. Ich wollte das oder ich hätte es vielleicht am Anfang unseres Gespräches nicht so im Raum stehen lassen sollen. Kannst du versuchen, für Menschen, die keine Theologinnen und Theologen sind, zu erklären, was du damit meinst, dass Gott ohne Menschen nicht denkbar ist?
Also wenn wir als Menschen denken, glauben, beten über ein Göttliches oder über Gott, dann unternehmen wir den Versuch eines Beziehungsaufbaus. Das Gebet ist der klassische Fall dafür. Und soweit ich das nach menschlichen Maßstäben sagen kann, braucht es für diesen Beziehungsaufbau ein Gegenüber. Und wenn das nicht da ist, dann ist sozusagen auch die Beziehung gar nicht möglich. Also wenn man spekulieren will, dann ist eigentlich auch Gott nicht möglich, ohne dass der Mensch diesen Beziehungsaufbau vornimmt. Das ist mehr ein logisches Argument als jetzt eins, das man, weiß nicht, metaphysisch oder so nennen will, sondern aus meiner Sicht benötigt Gott zur Präsenz genau diese Kontaktaufnahme zu ihm. Andererseits wäre er ja das solipsistische, ich weiß nicht was, Ding irgendwo in einem Universum oder wo auch immer und wäre da ganz für sich alleine Statthalter einer Welt, die ihn weder kennt noch die sich für ihn interessiert. Und dann würde ich ihn mir sehr einsam vorstellen. Und das fällt mir schwer. Und ich glaube, so narzisstisch stelle ich mir Gott auch nicht vor, dass er in dieser Einsamkeit mit sich alleine zufrieden wäre. Langweilig wäre es wahrscheinlich auch.
Das ist jetzt eine sehr interessante Wendung, die du da hingekriegt hast, auf die man jetzt auch noch mal länger zu sprechen kommen könnte. Aber wir schließen ab, weil unsere Zeit rum ist. Also erstmal vielen Dank an dich, Thomas, vielen Dank wie immer an Andi für die Technik und die Zwischenfragen. Gerne. Das war ein Podcast des Religionswissenschaftlichen Seminars der Universität Zürich. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie uns weiter zuhören und kommentieren. Und Sie können uns sehr gern auch auf Instagram folgen, Erleuchtung_garantiert. Eben Redaktion und Technik von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede. Und hoffentlich bis zum nächsten Zuhören.